ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Jenseits von Microsoft und Google. Wie wird Deutschland digital souverän? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Und mein Tag beginnt in der Regel so: Ich greife zu meinem Smartphone von Google, checke meine Nachrichten auf WhatsApp, während im Hintergrund die Fotos vom Vortag in die Amazon Cloud hochgeladen werden. Das alles, bevor ich im Büro Microsoft Teams starte für die Redaktionskonferenz. Kurz gesagt, meine digitale Existenz ist wie die von Millionen Deutschen in der Hand von Big Tech. Ähnlich ist die Lage in deutschen Unternehmen, der Verwaltung, sogar die Bundeswehr will in Zukunft die Cloud-Dienste von Google nutzen. Eine gefährliche Entwicklung warnen Beobachter, Deutschland sei dabei, zu einer digitalen Kolonie der USA zu verkommen. Und das, während im Weißen Haus mit Trump ein Präsident sitzt, der unter Politik die Macht des Stärkeren versteht, der gezielt die Schwachstellen anderer ausnutzt. Wie angreifbar, wie erpressbar sind wir und wie kommen wir raus aus unserer digitalen Unmündigkeit? Darüber wollen wir reden, hier im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Wirtschaftswissenschaftlerin Professorin Dr. Irene Bertschek vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Julia Pohle, sie arbeitet am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, und der Experte für IT-Sicherheitsrecht Professor Dr. Dennis Kenji-Kipka von der HSB Hochschule Bremen. Herr Kipka, vor kurzem ist etwas passiert, das hat für einen Aufschrei in der Tech-Welt gesorgt. Berichten zufolge hat Microsoft dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs den E-Mail-Account gesperrt. Zum Hintergrund muss man wissen, Karim Khan, der Chefankläger am Strafgerichtshof, ist derjenige, der den Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu beantragt hat. Und deshalb hat Donald Trump Karim Khan mit Sanktionen belegt. Nun also die E-Mail-Sperre durch Microsoft. Hat sich der Internetriese da zum Handlanger des amerikanischen Präsidenten gemacht?
Das muss man an der Stelle leider so sagen. Und wir sehen eben, dass diese Erpressbarkeit enorm ist. Und eingangs wurde ja bereits auch auf diese technologischen Abhängigkeiten eingegangen. Und diese technologische Abhängigkeit hat insbesondere für den Internationalen Strafgerichtshof bestanden, weil die auch intensiv Microsoft Office-Produkte, Microsoft Cloud-Produkte eingesetzt haben. Bislang war das eher ein theoretisches Spiel, dass man gesagt hat, ja, theoretisch könnte eben ein US-Präsident Dienste lahmlegen, quasi qua politisches Dekret, qua politische Entscheidung. Und nun hat man gesehen, dass es ein ganz reales Szenario ist, was sich hier auch entfaltet hat. Und so gesehen stellt sich damit auch die Frage, ob diese ganzen Souveränitätsversprechen, die Microsoft ja auch in den letzten Jahren, in den letzten Monaten immer mehr gegeben hat, nur ein Mittel sind, eben um die europäische Politik zu umgarnen. Und dieses massive Problem, nämlich diese Einflussnahme durch die US-amerikanische Politik auf den US-Konzern und damit natürlich auch auf dessen Dienste bewusst auszublenden.
Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen. Der Bundesverband für digitale Souveränität hat in einer Pressemitteilung geschrieben, der Fall um Microsoft und den Internationalen Strafgerichtshof zeige, der amerikanische Präsident kann per Dekret jede Organisation, die von US-Technologie abhängig ist, digital abschalten. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann stimmt das. Was heißt das denn für uns? Was ist denn dann der Worst Case?
Ja, also wir haben hier ein US-amerikanisches Unternehmen, das damit natürlich auch der US-amerikanischen Jurisdiktion unterliegt. Und im Zweifelsfall ist es so, dass sich ein US-amerikanisches Unternehmen an die US-amerikanischen Gesetze und natürlich auch an Verwaltungsentscheidungen, Exekutiventscheidungen halten muss, wozu auch präsidentielle Erlasse, Dekrete gehören können. Und wenn man das ganze Spiel jetzt mal weiterdenkt, wäre es durchaus möglich, dass beispielsweise, wenn sich die politischen Beziehungen international zwischen der Europäischen Union oder zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten in diesem Zeitalter der globalen Unsicherheit massiv verschlechtern sollten, dass eine US-amerikanische Behörde letzten Endes auch sagt, wir führen bestimmte Beschränkungen für bestimmte Arten von Produkten ein, beispielsweise aus Gründen der nationalen Sicherheit. Es kann aber auch sein, es muss nicht sofort alles abgestellt werden, es kann ja auch durchaus sein, dass bestimmte Dienste dann mal zeitweise eben nicht mehr funktionieren und man dann einfach nicht beurteilen kann, woran das eigentlich liegt, ob es technische Gründe hat, ob es rechtliche Gründe hat, ob es politische Gründe hat. Und das ist eine Unsicherheit, die gezielt ausgespielt werden kann.
Frau Bertschek, laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom sagen mehr als 80% der deutschen Unternehmen von sich, dass sie abhängig sind vom Import digitaler Technologien und Leistungen aus den USA. Das heißt, vor dem Hintergrund dessen, was Herr Kipka gerade gesagt hat, bei denen müssen spätestens jetzt doch die Alarmglocken läuten.
Ja, absolut. Also diese Abhängigkeit besteht ja schon seit längerem, aber jetzt ist sie eben vielen Unternehmen oder sollte sie vielen Unternehmen nochmal bewusster geworden sein vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen. Und wenn man aber die Unternehmen fragt, woran es denn liegt, dass sie so abhängig sind, und sie fühlen sich ja hauptsächlich abhängig von US-amerikanischen Anbietern, das haben auch Umfragen des ZDW gezeigt. Wenn man aber fragt nach den Gründen, dann ist es eben so, dass viele Unternehmen sagen, es gibt keine europäischen Alternativen. Ja, also es fehlt an europäischen Alternativen und die technologische Überlegenheit der US-Anbieter ist eben oft so hoch, dass man sich bisher auf jeden Fall auf diese Anbieter verlassen hat und nicht versucht hat, auf europäische Anbieter zu wechseln oder inländische Anbieter zu wechseln.
Frau Pohle, die Ironie an der Geschichte ist ja, noch vor wenigen Jahren haben die USA uns Europäer vor Technik aus China gewarnt. Etwa als es um die Beteiligung von Huawei am Aufbau des europäischen 5G-Netzes ging. Damals hieß es, China habe Möglichkeiten, wichtige Komponenten abzuschalten durch sogenannte Kill-Switches, so Hintertüren. Und jetzt zeigt sich, die USA selbst sind bereit, technologische Abhängigkeit als Druckmittel einzusetzen. Waren wir da naiv?
Ja, da waren wir mit Sicherheit naiv und zwar schon seit sehr langer Zeit. Also es ging ja schon vor vielen Jahren los, gar nicht erst mit der Warnung gegenüber chinesischen Produkten. Also wir haben uns quasi schon in den 90er Jahren und dann in den 2000er Jahren langsam in diese digitale Abhängigkeit von US-amerikanischen Unternehmen, in gewisser Weise auch vom US-amerikanischen Staat, was vor allen Dingen die Verwaltung der kritischen Internetinfrastrukturen angeht, begeben und haben das ausgeblendet, dass da gewisse Abhängigkeiten entstehen, die wir auch einfach gar nicht schnell wieder auflösen können. Also jahrzehntelang aufgebaute Abhängigkeiten lassen sich nicht innerhalb von ein paar Monaten wieder auflösen. Das wird Jahre bzw. Jahrzehnte brauchen, bis da alternative Strukturen, Anwendungen, Dienste geschaffen werden, die dann wirklich die gleiche Leistung erbringen können wie die amerikanischen Angebote.
Herr Kiepke, jetzt macht das böse Wort der digitalen Kolonie gerade die Runde. Trifft das denn auf Deutschland zu? Ist die Dominanz ausländischer Anbieter wirklich so krass?
Also ich glaube, das ist kein spezifisch deutsches Problem, über das wir hier reden. Also ich glaube, das kann man auf die gesamte Europäische Union beziehen und auch viele, viele andere Staaten weltweit. Und da müssen wir uns durchaus auch die Frage stellen, was haben wir in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich falsch gemacht? Und das ist nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine wirtschaftliche Frage, weil eben sehr, sehr viele Konzerne, deutsche große Konzerne eben gezielt Outsourcing im IT-Bereich betrieben haben, bestimmte Entwicklungen in der IT selber nicht vorangetrieben haben, weil es einfach betriebswirtschaftlich günstiger gewesen ist. Und jetzt sehen wir halt in gewisser Hinsicht auch diesen Rollback, also dass man eben sagt, ja, es kommt stärker auf Regionalisierung anstelle von Globalisierung an. Gleichwohl muss man sich aber bewusst sein, auch wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Bundesdigitalministerium haben, wir werden jetzt nicht innerhalb von 4 Jahren komplette Digitalsouveränität herstellen können. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil die Debatte, die wir derzeit vielfach führen, da drängt sich der Eindruck auf, dass wir eben digitale Souveränität mit digitaler Autarkie, also kompletter Unabhängigkeit verwechseln. Und die hat es, glaube ich, an der Stelle auch im Technologiebereich, aber auch in vielen anderen Bereichen noch nie zu 100% gegeben.
Lassen Sie mich da kurz an Frau Bertschek die Frage weiterleiten. Haben die Unternehmen, wie Herr Kipp gesagt, da wirklich Fehler gemacht?
Ja, zum Teil schon, weil sie auf natürlich gute Lösungen gesetzt haben. Ich meine, das muss man auch sagen, die US-amerikanischen Lösungen sind eben oft auch sehr einfach zu nutzen. Also die Usability ist sehr hoch. Ja, das sind oft gute Dienste mit verbunden, die deutsche Anbieter so nicht bieten. Und deswegen war es halt bequem, auch sich auf solche Lösungen zu verlassen. Aber ich möchte vielleicht auch noch mal zu dem Begriff digitale Souveränität was sagen oder Autarkie. Also mit Souveränität ist ja eigentlich auch nicht Autarkie gemeint, ne? Sondern es bedeutet, dass wir Zugang zu Technologien haben ohne einseitige Abhängigkeiten. Die bestehen aber hier durchaus, weil die Abhängigkeit gerade von US-amerikanischen Anbietern im Servicebereich sehr hoch ist. Und das zweite Element ist aber auch, dass wir die Kompetenzen besitzen, diese Technologien anzuwenden und weiterzuentwickeln. Und diese zwei Komponenten muss man eben auch im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, neue Maßnahmen oder Maßnahmen zu lancieren, die digitale Souveränität stärken sollen. wir sehen bei den digitalen Komponenten, also wenn es eher um Hardware-Komponenten geht, da besteht eigentlich eher eine starke Abhängigkeit von China. Ja, also was Importe angeht von Hardware-Komponenten, Mikrochips und so weiter, da ist die Abhängigkeit nicht die von den USA, die so stark ist, sondern von China. Ja. Und auch das ist ein Punkt, den die Unternehmen oft fürchten. Also wenn man fragt, wie seht ihr das in Zukunft mit der digitalen Souveränität? Die Abhängigkeit besteht hauptsächlich von US-amerikanischen Unternehmen, aber die Befürchtungen, die gehen eigentlich stärker in Richtung Abhängigkeit aus China. Mhm.
Frau Pohle, als Beispiel für die mangelnde digitale Souveränität Deutschlands wird oft angeführt, dass rund 3/4 aller Cloud-Dienste in Deutschland von Amazon, Microsoft oder Google kommen. Zum einen, was genau ist mit Cloud-Diensten eigentlich gemeint? Wer nutzt die und worin genau besteht das Problem, das Risiko?
Also Cloud-Dienste, einfach dargestellt, ist quasi die Möglichkeit, Daten nicht mehr lokal auf dem eigenen Computer, auf dem eigenen Server, der womöglich bei Unternehmen irgendwo steht oder auch zu Hause im eigenen Keller, wenn man das möchte, abzuspeichern, sondern sozusagen große Datenzentren zu nutzen, die dann von bestimmten Unternehmen betrieben werden, um seine Daten dort dezentral abzuspeichern und dann über das Internet abrufen zu können. Also die Cloud gibt uns quasi das Gefühl, dass diese Daten in der Luft schwirren, aber natürlich sind die lokal verortet an einem ganz bestimmten Ort, sind die abgespeichert natürlich auch oft mehrfach, um sie zu sichern. Und wir greifen darüber quasi digital auf unsere eigenen Daten und Informationen und Dateien zu. Das ist quasi das Prinzip der Cloud. Und das Problem ist eben genau diese Vorstellung, dass wir das Gefühl haben, dass zwar Unternehmen, das bietet das an, aber die Daten schwirren irgendwo herum und wir können sozusagen überall zugreifen. Aber sie sind ja quasi lokal irgendwo gespeichert. Und diese Speicherung wird dann quasi von diesen Unternehmen angeboten. Und die kontrollieren auch, wie und über welche Wege wir auf diese Daten zugreifen können. Und natürlich begeben sich da auch Abhängigkeiten heraus, wenn diese gesamten Datenzentren und diese Speicherung der Daten, und da geht es ja um sehr kritische Daten zum Teil, eben auch um Daten der Regierungen, der Behörden, auch und von Unternehmen, aber auch von jedem einzelnen Nutzer, wenn die quasi kontrolliert werden von diesen Unternehmen, die uns diese Cloud-Services anbieten. Hm. Und das Interessante daran ist, dass es seit Jahren Versuche gibt, eine europäische Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Es gibt das sogenannte Projekt Gaia-X, wo es darum ging, sozusagen, dass sich europäische Cloud-Anbieter zusammenschließen, ganz bestimmten Prinzipien quasi unterlegen, sehr strengen Richtlinien, was den Datenschutz, die Verschlüsselung angeht und bestimmte ethische Standards einhalten müssen und sich zusammenschließen für eine europäische Cloud-Infrastruktur, die man dann in Europa nutzen kann und sicher sein kann, dass seine Daten sozusagen nach bestimmten Standards behandelt werden und auch idealerweise nur über Europa laufen und in Europa abgespeichert werden. Ja. Und dieses Projekt wurde auch relativ schnell dann geöffnet für amerikanische Unternehmen oder andere Unternehmen aus anderen Ländern, sozusagen außerhalb von Europa, die sich quasi Teil dieser Infrastruktur wurden, sich zwar diesen europäischen Richtlinien und Prinzipien unterwerfen, also quasi diese europäischen Werte, die wir versuchen, da in dieser Cloud-Infrastruktur aufrechtzuerhalten, quasi sich sehr zu eigen machen, aber damit diese europäische Alternative eben doch keine europäische Alternative ist, in der europäische Unternehmen gestärkt werden, auch kleine Cloud-Unternehmen gestärkt werden, sondern die dann doch wieder oft dominiert werden oder jedenfalls beteiligt sind, amerikanische Unternehmen oder auch chinesische Cloud-Unternehmen. Und vielleicht, wenn ich noch kurz anmerken kann, gerade heute Morgen habe ich wieder gelesen, dass Amazon Web Service tatsächlich eine riesige europäische digitale Cloud-Infrastruktur in Deutschland aufbauen möchte, mit mehreren Milliarden in Brandenburg und nennt sich das wirklich die europäische digitale Cloud. Also dass sozusagen Amazon als amerikanisches Unternehmen nach Europa kommt und sagt, wir bauen jetzt für euch eure europäische souveräne Cloud-Infrastruktur. Und das ist ein gewisses Paradox der digitalen Souveränität, dass sich diese amerikanischen Unternehmen eben auch diese Idee und die Sprache, den Diskurs zur digitalen Souveränität zunehmend zu eigen machen und damit die Idee ja in gewisser Weise auch aushöhlen.
Und Herr Kipka, wie passt das jetzt mit der Rede von der digitalen Souveränität zusammen, dass die Bundeswehr ihre Militärdaten künftig in einer Cloud speichern will, die unter anderem von Google bereitgestellt wird? Ist das denn nicht wieder eine neue Abhängigkeit, in die wir uns begeben?
Ja, also wir sehen, muss man ehrlicherweise sagen, diese Abhängigkeiten auf verschiedene Art und Weise. Und gerade, glaube ich, im Bereich des Cloud Computings, was jetzt ja auch schon mehrfach zur Sprache gekommen ist, sind sie besonders massiv. Und man muss einfach sagen, Cloud Computing ist etwas, was von Anfang an durch US-amerikanische Dienstanbieter auf den deutschen, auf den europäischen Markt gebracht wurde. Damals der Anbeginn war quasi Dropbox, das ist jetzt in etwa 15 Jahre her. Seitdem haben sich eben immer mehr Cloud-Modelle durchgesetzt und der Cloud-Markt wird voraussichtlich allein in diesem Jahr ein Wachstum um ca. 150 Milliarden US-Dollar im Umsatz haben. Und da sieht man schon, mit welch harten Bandagen da gekämpft wird. Und das Problem, was ich da vorrangig sehe, ist, um welche Art von Cloud-Computing geht es eigentlich? Also wir haben beispielsweise Infrastructure as a Service, das sind die Grundlagen des Cloud-Computings, aber vielfach kommt eben auch über Software as a Service und immer mehr Anwendungen laufen über Software as a Service.
Das müssen Sie erklären, was ist das Software as a Service?
Also das bedeutet in erster Stelle, dass ich eine bestimmte Dienstleistung einfach digital abonnieren kann. Also wenn wir zum Beispiel irgendwelche Abrechnungs-Apps haben, wenn wir irgendwelche Office-Tools beispielsweise haben, dann sprechen wir über Software as a Service. Das heißt, ich melde mich irgendwo an, das Programm läuft einfach im Hintergrund auf einem anderen Rechner ab, aber nicht bei mir, wo es dann gehostet wird. Und das setzt sich eben immer mehr durch, weil man vor Ort einfach weniger Verwaltungsaufwände hat, weniger Rechenkapazität einsetzen muss und jeder Nutzer und jede Nutzerin im Sinne der Usability das einfach bedienen kann. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal schauen, wer ist eigentlich der Vorreiter im Bereich Software as a Service, dann ist es eindeutig Microsoft. Und das macht es eben auch leichter, da bestimmte Monopole aufzubauen. Wenn wir einfach mal schauen, das Bundeskartellamt beispielsweise, das hat ja diese Software-Monopole auch schon seit längerem auf dem Schirm. Und insbesondere seit September letzten Jahres stehen Unternehmen unter verschärfter Beobachtung. Dazu gehören auch US-Unternehmen, wie zum Beispiel ein Konzern wie Microsoft. Und da hat das Bundeskartellamt explizit gesagt, es stehen eben nicht einzelne Produkte, sei es jetzt so Cloud Computing oder Office, unter Beobachtung, sondern das gesamte Ökosystem war eben eine marktbeherrschende Stellung, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union seit Jahren vorherrscht. Und das kann man, das hat eine gewisse Tradition. Also man kann sagen, ursprünglich hat es angefangen mit Netscape Navigator, also im Internetbrowser 1998. Wenn wir uns zurückerinnern dazu, jeder nutzt jetzt Teams, ist auch eine Lösung für Software as a Service, für Webkonferenzen. Wenn wir jetzt weitergehen in den Bereich künstliche Intelligenz, Microsoft Copilot, es wird mit jedem Betriebssystem quasi standardmäßig ausgeliefert. Und auf diese Art und Weise werden durch die Hintertür auch gewisse Fakten geschaffen, gewisse Abhängigkeiten, die dazu führen, dass wir eben nicht digital souverän sind. Und die Bundeszentrale für politische Bildung, die hat das ganz klar formuliert und gesagt, digitale Souveränität und Souveränität bedeutet Entscheidungsfreiheit. Und über diesen Weg durch die Hintertür wird uns eben im Rahmen von Software as a Service diese Entscheidungsfreiheit gezielt genommen und letzten Endes auch der Wettbewerb behindert. Also insbesondere auch, wo es um das Thema Startups geht, technologiesouveräne Entwicklung in der EU. Da kommt es auch immer wieder eben vor, dass große Konzerne, bestes Beispiel auch hier wie Mistral AI, durch US-Unternehmen und Hyperscaler aufgekauft werden und diese Lösungen dann einfach in ihr eigenes Produktportfolio überführt und integriert werden.
Mhm. Frau Bercek, Sie haben vorhin von Bequemlichkeit gesprochen, dass es so bequem sei, die Angebote amerikanischer Dienstleister und Softwarekonzerne zu nutzen. Ist es denn vorbei mit dieser Logik der Bequemlichkeit? Oder wie verbreitet ist in deutschen Ministerien und Chefetagen der Gedanke, wir sitzen die paar Jahre mit Trump noch aus und dann kommt hoffentlich wieder ein Präsident, der berechenbarer ist und dann heißt es wieder Business as usual. Diese Gedankenspiele, finden die gerade statt?
Also ich denke schon, dass die stattfinden und es gibt sicherlich Institutionen, die hoffen, dass das so sein wird. Ja, also es ist ein Zwischenspiel, danach geht's wieder weiter. Es gibt natürlich auch dann die Hoffnung oder Erwartung, dass die US-amerikanischen Anbieter und Frau Pohle hat das Beispiel gerade genannt mit Amazon, das dann in Europa ein Rechenzentrum aufbaut und sagt, okay, wir sehen das Problem, wir spielen aber dann nach euren Spielregeln. Wir respektieren die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Europa und dann können wir dieselben Dienste wieder anbieten. Ja? Und da bin ich mir aber nicht sicher, wie strikt man das wirklich trennen kann. Also da müsste man vielleicht auch Juristen fragen oder vielleicht weiß Herr Kipka oder Frau Pohle da auch noch mehr dazu, ob die sich wirklich komplett abkoppeln können aus dem US-amerikanischen Rechtssystem, ja. Und die versuchen das so zu lösen und dann könnte man natürlich sagen, okay, wenn die nach unseren Regeln spielen, dann können wir auch weiterhin diese Produkte nutzen, weil es ist eben so praktisch, Herr Kipka hat es gesagt, wenn ich Microsoft nutze, die Cloud-Dienste von Microsoft Azure und dann noch die Software dazu, dann muss ich mich eben nicht kümmern um verschiedene Anbieter. Aber eigentlich wäre es angebracht jetzt, diesen Moment zu nutzen und wirklich sich zu kümmern, haben wir Alternativen, wo haben wir Alternativen und wie können wir die stärken? Und es wurden gerade die Startups angesprochen. Eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel öffentliche Einrichtungen bei der Beschaffung eben auch Startups stärker berücksichtigen. Ja, also oft fallen die eben runter bei der Beschaffung, weil man ihnen nicht zutraut, dass sie die Dienste dann auch wirklich anbieten können oder langfristig anbieten können. Und da muss man vielleicht auch mal in diese Richtung mehr Risiken eingehen und auch in Startups oder kleinere Unternehmen beim Einkauf, also wir nennen das auch manchmal innovative Beschaffung, dann stärker zu berücksichtigen.
Frau Pohle, im gemeinsamen Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, Zitat, unsere Digitalpolitik ist ausgerichtet auf Souveränität, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt. Digitalpolitik ist Machtpolitik. Zitat Ende. Heißt das, die neue Bundesregierung hat die Herausforderung erkannt?
Also sie hat sie zumindest auf dem Papier erkannt. Ob der politische Wille dahinter, das auch wirklich jetzt in Taten zu übersetzen, dann wirklich so stark ist, das müssen wir jetzt sehen. Also auf dem Papier gibt's diesen Willen ja schon sehr lange. Also es gibt digitale Souveränität, das ist jetzt gerade sehr prominent geworden aufgrund der zweiten Amtszeit von Trump und den geopolitischen und geoökonomischen Konflikten, die damit einhergehen, und auch jetzt die neue Regierung hat sich das quasi als Programm aufgeschrieben, aber digitale Souveränität ist ja schon als 2013 geht es zurück, der Diskurs, und seit 2016, 17 ist das auch in der deutschen Politik auf jeden Fall angekommen und wird immer wieder beschworen, als wir müssen unsere digitale Souveränität stärken und damit eine bessere Art der digitalen Transformation vorantreiben. Also dieser Begriff wurde schon lange aufgeladen quasi als der Heilsbringer einer anderen Art der Digitalisierung, die fairer ist, mehr an den Nutzern ausgerichtet ist und quasi eine ganz andere Art der digitalen Transformation versprechen könnte.
Aber Sie trauen dem nicht so richtig über den Weg, oder?
Genau, also ich habe in den letzten Jahren das einfach sehr stark beobachtet, dass das einfach sehr oft Rhetorik ist, und was dann tatsächlich passiert, ist eben nicht unbedingt das, was auf dem Papier geschrieben ist. Also es muss jetzt wirklich, wenn jetzt dieses Fenster, das sich hier gerade öffnet, genutzt werden will, dann muss auch wirklich der politische Gestaltungswille, aber auch der Wille der Unternehmen und der einzelnen Nutzer wirklich da auch folgen, jetzt wirklich was zu verändern und uns aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Also es ist jetzt sozusagen nicht nur eine Frage des Willens, wollen wir das machen, sondern da hängen ja Pfadabhängigkeiten dran, die einfach sehr schwierig sind aufzulösen. Also bürokratische Genehmigungsverfahren in Deutschland sind oft sehr schwierig. Es gibt auch sehr starke fragmentierte Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen, was die Beschaffungen angeht, was den Aufbau von digitalen Infrastrukturen angeht. Also auch da gibt es sozusagen Schwierigkeiten, das einfach so von oben herunter durchzusetzen.
Vielleicht können wir
und
das
dann,
mal, ja, bitte, Entschuldigung.
Ich wollte sagen, es gibt auch natürlich auch in Deutschland gerade oft viele Bedenken, die da auch eine Rolle spielen. Also gerade Datenschutzbedenken sind einfach in Deutschland oft auch eine Bremse für innovative Ideen. Und dann wird auch oft sozusagen gesagt, wir müssen auf Open Source setzen, aber das wird dann eben auch praktisch nicht unbedingt umgesetzt aufgrund bestimmter Bedenken.
Kurze Erklärung, Open Source heißt was?
Open Source bedeutet, dass der Quellcode eigentlich offen liegt von den Produkten oder von den Anwendungen und dass dieser Quellcode genutzt werden kann, um neue Produkte auch zu programmieren und zu anzupassen und quasi für die eigenen, an die eigenen Bedürfnisse hinzuprogrammieren. Und da gibt es natürlich nicht kommerzielle Anbieter, die das machen, aber auch es gibt auch kommerzielle Anbieter, die Open Source Lösungen anbieten, aber eben den Quellcode dann offenlegen und möglich machen, dass er sich sozusagen angeeignet werden kann und diese Produkte auch weiterentwickelt werden können.
Vielleicht, Herr Pkipka, können wir mal ganz kurz versuchen, diesen Begriff der digitalen Souveränität noch ein bisschen präziser zu fassen. Sie haben schon gesagt, digitale Souveränität kann nicht bedeuten komplette Autarkie. Warum nicht?
Ja, also ich glaube, es ist ja relativ deutlich geworden, auch in dem Gespräch bislang, dass wir nicht komplett unabhängig sind und auch wahrscheinlich nie unabhängig sein werden. Also wenn man sich einfach auch mal die Menschheitsgeschichte anschaut, es hat keinen Staat gegeben, der über einen längeren Zeitraum hinweg komplett autark, also völlig unabhängig gewesen ist. Und wir werden nur in der Lage sein, eben Erfolg zu haben, auch mit einem neuen Bundesdigitalministerium, indem wir eben nach und nach Stück für Stück strukturelle Abhängigkeiten identifizieren und darauf basierend eben auch risikoabhängig ermitteln, in welchen Bereichen müssen wir zuerst digital souverän werden, wo ist es am wichtigsten. Und ich glaube, das ist der einzige einzige Weg, wie wir da auch zum Erfolg gelangen können. Ich möchte vielleicht ergänzend auch noch auf zwei Aspekte jetzt Bezug nehmen. Also Frau Professorin Bertschek hat ja diesen Begriff auch geprägt. Also wie sieht es eigentlich mit diesen rechtlichen Unsicherheiten aus? Und da ist es so, da muss man ganz klar sagen, solche Dinge wie eine Datengrenze oder sowas, was eben oft auch im Verkauf, im Marketing von Hyperscalern suggeriert wird, sowas gibt es eigentlich nicht. Also es kommt darauf an, wer die Daten speichert und nicht, wo die Daten gespeichert werden. Und man versucht immer das so darzustellen, dass der Server, wenn er eben in Deutschland steht oder in der Europäischen Union steht, dann alles eben datensicher, cybersicher ist. Aber letztlich kommt es ja, und das haben wir bei diesem Trumpschen Vorfall vom Internationalen Strafgerichtshof ja sehr, sehr gut gesehen, darauf an, welche Jurisdiktion kann dann letzten Endes Druck auch auf das Unternehmen ausüben und da wird dann dementsprechend reagiert und gehandelt. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der mir auch noch sehr wichtig ist mit Blick auf die digitale Souveränität als Teilaspekt der Souveränität, ist der Datenschutz. Da haben wir noch relativ wenig bislang drüber gesprochen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir sehen zurzeit, dass das transatlantische Datenabkommen, was zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossen wurde und die Grundlage für die Datenübermittlung im Bereich von Cloud-Diensten aus der EU, also von europäischen Bürgern in die USA, auf tönernen Füßen steht, weil auch dieses Datenschutzabkommen jetzt durch die Trump-Regierung angefasst wird. Es wird nicht lahmgelegt, aber es werden eben bestimmte Garantien eingeschränkt, sodass sich da durchaus die Frage stellt, wie sieht es dann eigentlich aus? Und wir haben das mehrfach gesehen. Der EuGH hat in der Vergangenheit zwei Angemessenheitsbeschlüsse im Rahmen von der Schrems-Entscheidung gekippt. Und das hat dazu geführt, dass obwohl wir höchste Datenschutzgrundrechte in der EU haben, durch die Europäische Grundrechtecharta, rechtswidrig monatelang personenbezogene Daten über die Cloud-Dienste unreguliert in die Vereinigten Staaten übermittelt haben. Und damit machen wir uns letzten Endes auch irgendwo selbst unglaubwürdig, indem wir auf höchste Werte abstellen, digitale Souveränität referenzieren, aber am Ende nicht in der Lage sind, diese selbst umzusetzen.
Hm. Frau Bertschek, jetzt könnte man sagen, souverän sein, das heißt, wir machen jetzt unser eigenes Ding hier in Deutschland oder in Europa. Sprich, wir machen unsere eigene Suchmaschine ohne Google, wir machen unser eigenes Bezahlsystem ohne PayPal oder eben unsere eigene KI ohne ChatGPT. Das Problem ist nur, die Angebote sind nicht da, die Alternativen fehlen. Und die Frage, die ja schon als großer Elefant im Raum steht, ist, wie kann denn eine wohlhabende Industrienation wie Deutschland in so vielen Bereichen der digitalen Infrastruktur so rückständig sein, so hinterherhinken? Wie geht das?
Ja, wie das geht, das ist eine gute Frage. Also Deutschland war noch nie das IT-Land oder das Digital-Land, ja, so wie die USA. Wir haben unsere Stärken eher im Bereich Produktionstechnologien, neue Materialien, Biowissenschaften, ja. Also da hat Deutschland komparative Vorteile im Vergleich zu anderen Ländern, Automobilwirtschaft natürlich auch. Aber der IT-Bereich war nie wirklich so unsere Stärke. Und das ist aber sehr bedenklich, vielleicht, also das möchte ich nochmal betonen, warum das gerade bei digitalen Technologien eigentlich so bedenklich ist, dass wir da so rückständig sind, ist, dass digitale Technologien auch als sogenannte Schlüsseltechnologien gelten. Das heißt, die sind, also einerseits zeichnen sie sich aus dadurch, dass sie sich schnell weiterentwickeln. Wir sehen ja eine enorme technologische Entwicklung jetzt gerade bei KI in den letzten Jahren, aber auch bei Internet und so weiter war das schon der Fall. Und der zweite Punkt ist, dass diese Technologien auch wichtig sind für die Weiterentwicklung anderer Technologiebereiche und im Prinzip auch für Innovationen in allen Wirtschaftsbranchen. Und deswegen ist diese Abhängigkeit auch so, ja, so gravierend oder so schwerwiegend und sollte deshalb abgebaut werden. Ja, weil wir die digitalen Technologien eben auch brauchen für andere Technologiebereiche, also Produktionstechnologien. Die Weiterentwicklung dort hängt zum Teil sehr stark von der Digitalisierung ab. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Und ich glaube schon, dass man Anstrengungen, man kann das nicht von heute auf morgen lösen, klar, aber man muss Anstrengungen unternehmen auf verschiedenen Ebenen. Und die Cloud-Strukturen oder Infrastrukturen ist eine Ebene. Ja, die Rechenzentren werden ja gerade vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz, die mehr und mehr genutzt wird, noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und dann ist es wichtig, dass wir unsere Daten, die wir hier haben, in Deutschland, sei es in den Unternehmen, in den Branchen, aber auch Individualdaten eben, dass die nicht abfließen können in die USA. Und das Zweite ist aber auch, dass wir uns auch anstrengen müssen bei der Entwicklung eigener KI-Lösungen oder die dann weiterentwickeln müssen für unsere Anwendungen. Und dafür sind wiederum die Kompetenzen wichtig. Also es ist wichtig, da weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und da ist Deutschland und Europa gar nicht so schlecht. Also wir haben da im Rahmen der Expertenkommission Forschung und Innovation, der ich angehöre, haben wir letztes Jahr ein Kapitel auch dazu geschrieben, zur künstlichen Intelligenz in Deutschland im internationalen Vergleich. Und das muss man abbauen und man muss schauen, dass man diese Lösungen, die da durchaus entwickelt werden, auch in die Anwendung bekommt.
Herr Kipke, Frau Pohle, was wäre denn ein realistisches Ziel? Frau Bertschek hat gerade Cloud-Dienste, KI genannt. In welchen Bereichen unserer digitalen Infrastruktur könnten wir denn noch am ehesten souverän werden?
Also wenn ich da einhaken darf, ich denke, man darf gar nicht nur auf eine bestimmte Art der Technologie setzen. Das Problem ist ja, dass wir Abhängigkeiten über alle Ebenen hinweg der Technologie haben, von den Infrastrukturen hin bis zu den Anwendungen. Und dass wir quasi auch wirklich auf eine breite Diversifizierung setzen müssen. Also für mich bedeutet digitale Souveränität eben nicht, dass wir wettbewerbsfähig werden in einem ganz bestimmten Bereich und da mitspielen können mit den großen Playern aus den USA und China, sondern es bedeutet eigentlich, dass wir eine Handlungsfähigkeit erlangen und eine Selbstbestimmungsfähigkeit, die meiner Meinung nach in Europa vor allen Dingen über Diversifizierung erlangt werden kann. Also natürlich können wir uns auf einzelne Bereiche spezialisieren und dort besonders stark werden. Aber es wird vor allen Dingen darauf hinauslaufen müssen, dass wir quasi auf diverse Anbieter und Angebote, und die müssen nicht nur aus Europa kommen, die können auch aus den USA oder China oder aus Indien oder sonst wo herkommen. Es ist gar nicht die Frage, wo die herkommen, sondern dass wir uns aus der Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und einzelnen Ländern herausbegeben müssen. Und meiner Meinung nach jetzt alles Geld sozusagen darauf zu setzen, dass wir in einem Bereich zur Spitze gehören, ist nicht die Lösung, sondern es muss eigentlich wirklich grundlegend geschaut werden, wie können wir über alle Ebenen hinweg quasi eine handlungsfähige Unabhängigkeit bzw. Selbstbestimmungsfähigkeit erlangen. Und dazu braucht es wirklich auch eine Zusammenarbeit von Staaten, von allen europäischen Staaten. Das ist nicht eine Aufgabe, die Deutschland allein angehen kann. Da braucht es wirklich Europa dazu. Da braucht es aber auch eine Zusammenarbeit zwischen Staaten, Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich auch den Nutzern, die da mitziehen müssen und sich vielleicht auch mal für die etwas weniger bequeme Lösung entscheiden müssen aus strategischen Gründen, dass man eben sagt, man setzt hier jetzt vielleicht eben auf Open Source oder auf ein Startup-Unternehmen oder auf eine europäische Lösung oder kauft dann eben doch vielleicht ein Handy, was in Europa produziert wird, aber bestimmten Kriterien entspricht. Darf ich noch kurz ergänzen, was ich glaube ich auch Europa und Deutschland sich da auch nochmal bewusst machen müssen, ist, dass wir vielleicht in anderen Bereichen schon zu der Spitze gehören und wenn wir das sozusagen zusammenbringen mit der Technologienentwicklung, nämlich vor allen Dingen Nachhaltigkeit und aber auch Datenschutz zum Beispiel. Und wenn wir das den Prinzipien machen für unsere Technologieentwicklung und für die Auswahl der Technologien und Anbieter, die wir nutzen, dann haben wir da auch schon einen großen Vorteil und werden auch für Nutzer außerhalb von Europa attraktiver.
Herr Kipke, Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Wer ernsthaft will, dass Deutschland und Europa weniger abhängig vom großen Bruder USA sind, der sollte das Handy zücken, den Laptop aufklappen und ein paar Alternativen herunterladen. Hat der Autor recht, fängt digitale Souveränität im Kleinen an?
Ja, also definitiv. Und das betrifft alle Bereiche. Also wir reden hier nicht nur von Staat, Behörden, sondern wir reden auch von Großkonzernen. Wir reden von mittelständischen Unternehmen bis hin zur einzelnen Bürgerinnen, einzelnen Bürger. Was viele nicht wissen, es gibt sehr, sehr viele digital souveräne Alternativen, die aber eben nicht so auf den Markt kommen, weil sie eben auch nicht die entsprechenden Werbebudgets haben. Und wenn man aber mal etwas im Internet sucht, dann findet man zu sehr, sehr vielen Dingen digital souveräne Alternativen. Und ich schließe mich da auch völlig den Ausführungen meiner Vorrednerin an. Also es geht vielleicht nicht unbedingt darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen mit massiven Subventionen in allen Bereichen jetzt eben autark werden, sondern es geht eben darum, dass wir Entscheidungsfreiheit herstellen. Und diese Entscheidungsfreiheit, die wurde uns nach und nach genommen. Wir werden vielfach mit Monopolen konfrontiert. Also ich habe das ja für den Fall Microsoft auch dargestellt. Und es gilt eben, diese Monopole aufzubrechen. Das ist schon seit längerem bekannt. Ein Bundeskartellamt ist da auch schon dabei. Das heißt, die technische Seite ist die eine. Aber andererseits müssen wir eben auch rechtlich und politisch schauen, wie können wir eben digitale Souveränität herstellen. Da möchte ich vielleicht auch abschließend von meiner Seite auch nochmal eine Lanze für die Europäische Union, für den europäischen Binnenmarkt brechen, weil wir haben eben die höchsten Anforderungen im Bereich Datenschutz, Datensicherheit. Und wir sind nach wie vor trotz Brexit einer der größten Binnenwirtschaftsräume der Welt mit über 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und damit haben wir natürlich auch eine extrem hohe Kaufkraft. Und das müssen wir auch einfach gegenüber den großen Konzernen ausspielen, indem wir einfach sagen, wenn ihr auf dem europäischen Markt seid, dann aber nach unseren Regeln.
Dann nach unseren Regeln, Frau Bertschek. Ein Vorwurf, der auch immer wieder von Unternehmen aus der Wirtschaft kommt, ist der, in Europa gäbe es zu viele Auflagen, zu viele Vorschriften. Und in der Tat, wenn man sich das mal anschaut, der Digital Services Act, der digitale Plattformen reguliert, der Digital Markets Act, der für faire Bedingungen auf dem Digitalmarkt sorgen soll, und der sogenannte AI Act, der für die Entwicklung von KI reguliert. Nirgendwo auf der Welt gibt es im Bereich der digitalen Infrastruktur so viele Gesetze und Regeln. Hemmt das Innovation? Blockiert sich Europa damit selbst?
Ja, das ist immer die Frage, ne? Ist das, hemmt das Innovation? Das kann Innovation hemmen, wenn die Regulierung zu komplex ist. Ich denke, dass die Datenschutzgrundverordnung auch für viele Unternehmen ein Hemmnis ist für Innovationen. Das haben auch Studien gezeigt. Beim AI-Act weiß man es noch nicht. Das ist immer so ein bisschen zweischneidig, ne? Also einerseits wollen die Unternehmen gerne Regelungen haben, weil sie sagen, ja, wir wissen nicht, was wir dürfen. Gebt uns Rahmenbedingungen, damit wir wissen, was wir dürfen. Und wenn die Regelungen dann da sind, dann sagen sie, ja, die sind aber zu kompliziert und jetzt können wir auch nicht innovieren, weil wir die Regelung nicht umsetzen können. Also das ist immer so ein Trade-off zwischen dem Wunsch nach festen Rahmenbedingungen, festen Regeln und Sicherheiten und auf der anderen Seite die Unsicherheit und Flexibilität, ja, und es gibt da positive und negative Innovationseffekte, ja, das kann man nicht so ganz ausmachen, ob das jetzt nur in die eine oder die andere Richtung geht. Wichtig ist aber, dass diese Regelungen in sich konsistent sind, also dass nicht die eine Regelung sagt, das dürft ihr und die andere, ja, das dürft ihr nicht, ja, dass da Klarheit herrscht, und da sind natürlich so Leitfäden hilfreich, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die eben nicht die Kapazitäten haben, sich mit den Regelungen im Detail auseinanderzusetzen und die dann für ihr Unternehmen runterzubrechen. Deswegen braucht man dann wiederum diese Leitfäden oder Handlungsempfehlungen, die dann hilfreich sind und Innovationen trotzdem ermöglichen. Beim Datenschutz, das möchte ich nochmal explizit erwähnen, da ist es so, dass wir die Datenschutzgrundverordnung, die ja von der EU verabschiedet wurde, in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt wird. Und da ist Deutschland mit seiner Datenschutzregelung natürlich noch mal strenger als die EU. Und wir haben die Fragmentierung auch über die Bundesländer. Ja, also jedes Land hat ja noch mal ein eigenes Landesdatenschutzgesetz, einen eigenen Landesdatenschützer. Und diese Fragmentierung, die macht es dann eben oft schwierig, eine einheitliche Lösung zu entwickeln oder nach einheitlichen Rahmenbedingungen zu agieren. Das gilt für die Forschung genauso wie für die Wirtschaft. Und wir sehen aber, dass andere EU-Länder, die ja auch der DSGVO unterliegen, hier viel innovationsfreundlicher agieren. Wenn wir zum Beispiel die skandinavischen Länder anschauen, Dänemark oder Finnland, da ist es viel einfacher, Daten für Forschungszwecke auch zu nutzen. Und da müssen wir auch in Deutschland in Zukunft darauf achten, dass wir die Regelungen nicht strenger auslegen, als nötig, und uns die Flexibilität lassen, dann auch Innovationen zu entwickeln. Ich möchte aber vielleicht auch nochmal auf das eingehen, was meine Vorredner gerade gesagt haben. Die Unabhängigkeit zu stärken und die Entscheidungsfreiheit zu erhöhen, ne, zwischen verschiedenen Anbietern, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, wir müssen da auch in Deutschland und Europa massiv investieren. In die Cloud-Infrastruktur, Rechenkapazitäten, und es gibt ja schon Initiativen, zum Beispiel das High-Performance-Computing ist eine Initiative, da werden leistungsstarke Rechner etabliert, also beispielsweise im Rechenzentrum Jülich, da wird der erste Supercomputer entstehen, der praktisch hochleistungsfähig ist und auf dem dann eben auch KI angewendet werden kann. Und ein Beispiel ist auch die Schwarzgruppe, die Lidl und Kaufland betreibt, die massiv in Cloud-Infrastruktur investiert, um am Standort Deutschland eben das Feld zu ermöglichen, dass KI-Anwendungen hier eben auch vorangetrieben werden können. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Ja? Also wir können nicht nur darauf setzen, dass durch mehr Startups und mehr Open Source, dass allein dadurch die digitale Souveränität deutlich erhöht werden kann.
Da stimme ich absolut zu. Also wir brauchen natürlich, um diese Diversifizierung in allen technischen Bereichen und über alle technischen Ebenen hinweg zu erlangen, braucht es natürlich die Finanzierung dahinter. Also das ist für mich gar nicht etwas, was ich quasi ausgeschlossen hätte. Es braucht den politischen Willen, es braucht den wirtschaftlichen Willen. Und der politische Wille bedeutet natürlich auch, dass der politische Wille, das Geld in die Hand zu nehmen. Also auch das, denke ich, ist eines der großen Probleme gewesen in den letzten Jahren, dass wir zwar viel über digitale Souveränität gesprochen haben, aber tatsächlich uns auf Regulierung oft ein bisschen ausgeruht haben, also gehofft haben, dass vor allen Dingen die Regulierungsbemühungen auf der europäischen Ebene sozusagen schon helfen würden, um gewisse Monopole aufzubrechen, Nutzerinnen in Europa besser zu schützen und so weiter. Aber tatsächlich braucht es massive Investitionen. Und zwar sowohl in Europa, aber auch, denke ich, müssen wir über Europa hinaus denken. Denn tatsächlich hilft es uns ja auch nicht, wenn wir in Europa eine Insel schaffen, in der wir uns auf unsere europäischen quasi Infrastrukturen dann ausruhen, sondern wenn es uns wirklich ernst ist, eine andere Art der digitalen Transformation gestalten zu wollen, dann müssen wir auch über Europa hinaus schauen und auch sehen, wie wir quasi Partnerländer oder Kooperationen schaffen können, die eben uns auch aus diesen Abhängigkeiten, dieser starken Abhängigkeit, die vor allen Dingen in den USA und China besteht, herausholen können und hier wirklich strategische Partnerschaften vorantreiben. Und auch das, dafür braucht es natürlich auch Finanzen. Also ist natürlich letztendlich vor allen Dingen auch eine finanzielle Frage.
Also nicht in einen digitalen Nationalismus fallen.
Ganz genau. Auf keinen Fall einen digitalen Nationalismus fallen und auch nicht in reinen Protektionismus fallen. Und da möchte ich gerne vielleicht etwas aufgreifen, was ganz am Anfang gesagt wurde. Sie hatten anfangs den Begriff der digitalen Kolonie aufgebracht, die jetzt immer wieder auch angesprochen wird, dass wir in Europa eine digitale Kolonie der USA werden. Und ich denke, das ist ein Begriff, den wir sehr vorsichtig verwenden sollten. Gerade in der Wissenschaft gibt es ja eine große Debatte um den digitalen Kolonialismus. Und da geht es tatsächlich um eine Fortsetzung quasi des kolonialen Denkens, das über Jahrhunderte hinweg die Länder des globalen Südens ausgebeutet hat. Und zwar sozusagen ausgebeutet hat jetzt von den Ressourcen her und von der Arbeitskraft her. Und das ist natürlich was wir hier in Europa nicht sehen. Also natürlich werden unsere Daten genutzt und wir haben eine sehr starke Abhängigkeit von diesen Unternehmen. Aber die Ausbeutungsverhältnisse und die Machtverhältnisse sind nicht die gleichen, die wir in der Kolonialzeit hatten und die auch nicht die gleichen. Und das ist was wir uns auch vor Augen führen müssen. Die bestehen zwischen diesen Big-Tech-Unternehmen und dem globalen Süden. Denn die werden nutzen tatsächlich sowohl die menschlichen als auch die quasi natürlichen Ressourcen dieser Länder, um ihre Monopole aufzubauen. Mhm. Und das ist auch was Europa quasi anders machen könnte, wenn es versucht, die digitale Transformation anders zu gestalten. Also eben auch weltweit eine faire, digitalere Transformation zu gestalten unter dem Begriff der digitalen Souveränität.
Wie wird Deutschland digital souverän? Das ist das Thema heute im Forum. Wir haben die Frage gestellt, wir haben sie auf der individuellen Ebene gestellt, auf der staatlichen. Herr Kipka, zum Schluss die Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten an den neuen Digitalminister in puncto digitale Souveränität, welcher wäre das?
Klare Leitlinien vorgeben, was eben wichtig ist für die digitale Souveränität und als erstes erst einmal Definition dafür finden, was digitale Souveränität ist und was digitale Souveränität nicht ist. Weil wenn wir kein konkretes Ziel haben, dann können wir auch nicht in eine konkrete Richtung steuern und werden mit unseren Ansätzen eben bedauerlicherweise scheitern.
Frau Bercek?
Ich würde auch sagen, das Digitalministerium sollte klare Ziele definieren, die erreicht werden sollen, mittelfristig, langfristig. Und man sollte im Schulterschluss mit europäischen Partnern dann schauen, wie man diese Ziele erreicht.
Frau Pohle, klare Ziele formulieren?
Ganz genau, klare Ziele. Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Klare Ziele, vielleicht den Begriff der digitalen Souveränität überdenken, womöglich auch durch einen anderen ablösen, der eigentlich viel deutlicher formuliert, was wir hier eigentlich erreichen wollen.
Welcher wäre das? Welchen Begriff könnte man digitale Souveränität ersetzen?
Ich habe nicht den einen Begriff, den das kann. Ich glaube, es gibt verschiedene Ziele, die man sozusagen klar benennen müsste. Aber wenn es wirklich darum geht, eine andere Art faire Art, nutzerorientiertere Art der digitalen Transformation zu gestalten, dann ist Souveränität als Begriff nicht der richtige, sondern dann müsste man vielleicht von wirklich einer Selbstbestimmungsfähigkeit eher sprechen. Das ist natürlich nicht so schön als politischer Slogan wie die digitale Souveränität. Aber Ziele benennen und vor allen Dingen mit Europa das gemeinsam gestalten wollen, nicht im Alleingang.
Vielen Dank. Jenseits von Microsoft und Google, wie wird Deutschland digital souverän? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei Julia Pohle vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, Irene Bertschek vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und Dennis Kenji-Kipka von der HSB-Hochschule Bremen. Am Mikrofon war Michael Riesel.